Nachdem wir im Jahresabschlussgottesdienst die alte Jahreslosung miteinander nochmal ernsthaft betrachtet haben, geht es in diesem Gottesdienst um die Jahreslosung für das neue Jahr, für 2022. Man muss sich an die Zahl gewöhnen. Ja. Die Jahreslosung für das neue Jahr heißt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen oder hinausstoßen, so habe ich ja auch in der Übersetzung gefunden. Um nicht hinausgestoßen zu werden, muss man aber erstmal drinnen sein, so meine ich. Damit muss man sozusagen durch die Türe gegangen sein. Dazu ein Bericht, den ich im Internet gefunden habe. Ich saß neulich im Zug von München nach Hause. Ich sitze immer im Bordbistro. Da kann ich wunderbar arbeiten und habe viel Platz. Diesmal saß ich direkt neben einer automatischen Türe, die zur ersten Klasse führte. Die Tür war defekt, sodass jeder, der hindurchgehen musste, manuell den Knopf etwas fester drücken musste, um sie zu öffnen. Es war sehr interessant, die Herangehensweise zu beobachten. Es gab diejenigen, für die das überhaupt nicht schwierig war. Aha, Türe geht nicht automatisch auf. Wo ist denn der Knopf? Hier ist der Knopf, gedrückt, durchgegangen, fertig. Es gab Menschen, die haben sich zuerst gewundert und dann geflucht. Wieso geht die Türe nicht auf? Deutsche Bundesbahn, das kann es ja wohl nicht sein. Und unter lautem Gemurmel und Gegrummel haben sie dann aber doch die Herangehensweise der ersten Gruppe gefunden. Es gab Menschen, die haben sich fragend umgeschaut, woraufhin ich dann den Knopf etwas fester gedrückt habe und sie glücklich von dannen gezogen sind. Und dann gab es noch zwei Personen, die sich völlig identisch verhalten haben. Das fand ich äußerst bemerkenswert. Ein Mann kommt an die Tür, stellt fest, sie geht nicht auf, sieht den Knopf und drückt leicht drauf, nichts passiert. Und was macht er? Er dreht sich um und geht wieder. Und zwar nicht zum Kellner, um nachzufragen, sondern er geht ganz weg. Das fand ich spannend. Und wenn ich in dem Moment damit gerechnet hätte, dann hätte ich ihn gefragt. Diese Möglichkeit ergab sich dann eine Stunde später. Eine Frau kommt an die Tür, identisches Verhalten. Knopf geht nicht, sie dreht sich um und will gehen. Nein, nicht mit mir. Ich halte sie auf und frage höflich, warum gehen Sie denn jetzt wieder? Vielleicht, weil die Tür nicht aufgeht? Ja, genau. Warum versuchen Sie es nicht nochmal oder fragen jemanden? Und die Antwort war, weil das doch die Tür zur ersten Klasse ist. Da kommt man nicht rein. Ja. Soweit diese Geschichte. Mich hat diese Geschichte dann doch angestoßen, weiter darüber nachzudenken, und zwar über folgende Frage. Wenn Jesus im Johannes 10 im 9. Vers sagt über sich selber, ich bin die Tür. Und wenn er von sich selber sagt in der Jahreslosung, ich werde niemanden hinausstoßen, dann habe ich mich gefragt, bin ich ein Türaufhalter für andere? Oder bin ich einer, der zuschaut, wenn andere die Türe nicht finden oder öffnen können? Oder halte ich vielleicht sogar für manche ungewollt die Türe zu? Bin ich vielleicht einer, der durch sein Verhalten andere blockiert einzutreten oder weiterzugehen? Vielleicht durch Lieblosigkeit manchmal. Vielleicht aber auch meinen zu hohen Anspruch, wer denn überhaupt eintreten darf. Durch Unversöhnlichkeit vielleicht auch. Oder. Da gibt es sicher viele Gründe, wo ich es anderen Leuten schwer mache, einzutreten. Das ist sicher nicht gewollt. Gebe Gott, dass wir Türöffner sind, Türaufhalter und Menschen, ja, die Gott lieb hat, die Türe weit aufhalten und vielleicht sogar noch den roten Teppich ausrollen. Ich habe als Kind schon sehr gerne Bibelgeschichten gelesen. Es mag auch daran gelegen haben, dass wir anders als heute die Kinder, unsere Kinder, Enkelkinder, viele Bücher nicht hatten. Ich hatte zwei Bücher und eins davon war die Bibel. Also habe ich viel Bibelgeschichten gelesen. Die Josefsgeschichte, die fand ich total spannend. Und Jesus. Jesus fand ich toll, wie er mit Menschen umgegangen ist. Das hat mich damals schon berührt. Wie er mit den Armen, mit den Kranken, mit denen, die niemanden hatten, oder mit denen, die niemanden mochten, umgegangen ist. Wie er zum Beispiel mit dem Zachäus, der war ja echt ein Schlitzohr, die Geschichte, denke ich, kennen wir auch alle, sich bereichert auf andere Leutes Kosten, ja, ein echtes Schlitzohr und ausgeschlossen deswegen. Und Jesus ruft ihn und sagt, Zachäus, genau bei dir möchte ich heute Abend sein. Es hätte sich sonst keiner getraut. Und diese Begegnung mit Jesus hat das Leben von Zachäus verändert. Oder auch die Frau am Jakobsbrunnen, Ehebrecherin, vielmals verheiratet, unsittliches Leben, muss am hellen Tag zur Wasserstelle gehen, um Wasser zu schöpfen. Und Jesus lässt sich mit ihr ein, verbal mit ihr ein. Er redet mit ihr, er sagt ihr Dinge, die sie genau hören musste. Und er beurteilt sie nicht, er geht liebevoll mit ihr um. Und auch ihr Leben, sie strahlt, sie rennt nach Hause und sie erzählt allen von der Begegnung. So ist Jesus. Jesus macht die Arme weit auf. Egal für jeden. Wie schlimm sein Leben auch war. Oder was er auch Schlimmes im Leben getan hat. Jesus, so ist er. Und das ist mein Glück. Mein Leben, mein Charakter war alles andere als anständig, als sauber und vorzeigbar. Da war schon viel Schmutz und viel Gestank. Und wenn ich ehrlich bin, und ich denke, wenn wir alle ehrlich sind, dann merken wir, dass es auch heute noch vieles gibt, was nicht in Ordnung ist. Bei mir gibt es viele, viele Defizite. Mir gelingt es natürlich, ich bin ja geschult, das mehr oder weniger gut zu kaschieren oder meine Launen im Griff zu halten. Nach außen sieht vielleicht alles gut und sauber aus, aber ich weiß und Gott weiß es erst recht, dass ich noch viel zu lernen habe, dass wir noch viel zu lernen haben. Und dafür unter anderem, um zu lernen, um von Jesus zu lernen, bin ich hier im Gottesdienst, sind wir hier im Gottesdienst. Jesus, wir sehen auf dich, deine Liebe, die will uns verändern. Und in uns spiegelt sich deine Herrlichkeit. Jesus, wir sehen auf dich. Jesus, wir hören auf dich hier. Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben erkannt, du bist Christus. Jesus, wir hören auf dich. Sehen und hören wir in der Predigt.
Was mich persönlich im letzten Jahr am meisten beunruhigt und angegriffen hat, war die Situation, dass ich jemanden, der weder geimpft, genesen noch getestet war, abweisen musste, in die Atempause zu kommen, als das entsprechend der Regeln nicht mehr anders ging. Seine Reaktion hat mir gezeigt, dass es richtig war, auch nach den geltenden Gesetzen zu handeln, aber der Stich, den mir das bedeutet hat, der war wirklich unvorstellbar. Ich hatte an dem Abend fast keine Möglichkeit mehr, meine Stunde normal oder auch nur annähernd normal zu halten. Unser Staat zwingt uns mittlerweile zu Entscheidungen, Oder einzelne Menschen, die nicht bereit sind, sich den Entscheidungen zum Wohl unseres Landes zu unterstellen, bringen uns in solche Zwickmühlen. Ich habe nicht die Möglichkeit zu entscheiden, was für richtig, was richtig oder was falsch ist. Dahin hat uns die Gesellschaft mittlerweile gebracht. Bisher ging es Gemeinden in islamischen Ländern so, dass sie keine Neubekehrten aufnehmen durften. Christen in Ländern, wo man persönliche Entscheidungen nicht zulässt, haben das einfach so festgelegt. Aber jetzt auch hier. Dürfen wir überhaupt so handeln? Ich denke, das ist meine persönliche Meinung, dass wir das müssen. Aber der Grat, über den wir zu gehen versuchen, der wird immer schmaler. Kirchen und Gemeinden sind Organisationsstrukturen des öffentlichen Rechts. Und deswegen unterliegen wir ihnen, mal ganz abgesehen davon, dass diese Regeln ja zu unser aller Schutz sein sollen, was sie ja zum Teil auf jeden Fall auch sind. Und in diese Spannung hinein, genau in diese Situation hinein, redet Jesus zu uns und sagt uns, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Dieser Vers steht in Johannes 6. In Johannes 6 geht es los mit der Speisung der 5000, wodurch ganz, ganz viele Menschen hinter Jesus hergelaufen sind. Dann geht Jesus auf dem Wasser und die Zahl der Menschen, die Jesus folgen, die bei Jesus sein wollen, wird immer größer. Ich lese ab Vers 26, damit wir den ganzen Zusammenhang von diesem Text auch mithaben. Jesus entgegnete: Ich will euch sagen, warum ihr mich sucht. Ihr sucht mich nur, weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Aber was Gott euch durch die Wunder sagen will, wollt ihr nicht verstehen. Statt euch nur um die vergängliche Nahrung zu kümmern, bemüht euch um die Nahrung, die Bestand hat und das ewige Leben bringt. Diese Nahrung wird euch der Menschensohn geben, denn ihn hat Gott, der Vater, als seinen Bevollmächtigten bestätigt. Da fragten sie ihn: Was für Dinge müssen wir denn tun, um Gottes Willen zu erfüllen? Und Jesus antwortete: Gottes Wille wird dadurch erfüllt, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Doch nun sagten sie: Wenn wir dir glauben sollen, dass du von Gott gesandt bist, dann lass uns ein Wunder sehen, das es uns beweist. Wo bleibt dieser Beweis? Damals in der Wüste haben unsere Vorfahren Manna gegessen, wie es ja auch in der Schrift heißt: Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Jesus erwiderte: Ich sage euch, das Brot vom Himmel hat euch nicht Mose gegeben. Es war mein Vater, der euch das wahre Brot vom Himmel gibt. Denn das Brot, das Gott gibt, ist der, der vom Himmel herabkommt und der Welt das Leben schenkt. Herr, sagten sie da zu ihm, gib uns immer von diesem Brot. Jesus antwortete: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Aber es ist, wie ich euch schon gesagt habe: Trotz allem, was ihr von mir gesehen habt, glaubt ihr nicht. Alle, die der Vater mir gibt, werden zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausweisen. Denn ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um das zu tun, was ich selber will, sondern um den Willen dessen zu erfüllen, der mich gesandt hat. Und der Wille dessen, der mich gesandt hat, ist, dass ich von all denen, die er mir gegeben hat, niemand verloren gehen lasse, sondern dass ich sie an jenem letzten Tag vom Tod auferwecke. Ja, es ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, das ewige Leben hat, und an jenem letzten Tag werde ich ihn auferwecken. Soweit der Zusammenhang des Textes um diese neue Jahreslosung herum, gibt gleich ein bisschen einen anderen Hintergrund und drückt das Ganze so in ein ganz bestimmtes Licht hinein. Und trotzdem haben wir hier eine ungeheure Zusage Jesu, eine Aussage, die auf den ersten Blick wirklich fast universal klingt. Ich werde dich nicht abweisen. Ich werde dich nicht abweisen. Ich bin da, wenn du zu mir kommst. Ich bin da, ich stehe zur Verfügung. Und Jesus hat das mit allem, was er getan hat, bewiesen. Er hat es bewiesen, indem er vorher den Menschen, die Hunger hatten, weil sie bei ihm waren und nicht vorgesagt hatten, zu essen gegeben hat. Ich bin da für euch, auch in diesen Sachen. Er hat es bewiesen, als seine Jünger auf dem See Genezareth unterwegs waren in dem Sturm und nicht wussten, wie sie das Ganze überleben sollten, dass er dann mal eben, in Anführungszeichen, zu Fuß zu ihnen kommt, den Sturm stillt und sie einfach zur Ruhe bringt und ihnen deutlich macht, dass er weit über all dem steht, was wir als gegeben annehmen. Die äußeren Umstände zu ändern, ist für Jesus überhaupt kein Problem. Stürme zu stillen, Katastrophen zu verändern, ist kein Problem. Und doch tut er es nicht immer. Und auch damals hat er es nicht immer getan, sondern nur da, wo es in diesem Fall wirklich wichtig war. Und er sagt den Menschen, die zu ihm kommen, ich werde dich nicht abweisen. Das ist sein großes Angebot. Sein riesengroßes Angebot. Und doch gibt es zu diesem Angebot, wie gesagt und schon angedeutet, auch eine Bedingung. Eine einzige. Aber diese Bedingung steht, nämlich wer zu mir kommt. Den werde ich nicht abweisen. Wir haben eben das Lied gehört, Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Das ist eine Seite der ganzen Geschichte. Jesus nimmt uns an, so wie wir sind, völlig egal, was unsere Vergangenheit mit sich gebracht hat. Egal, ob wir Menschen umgebracht haben, ob wir, wer weiß, wo gelebt haben, ob wir, wer weiß, was für Schaden angerichtet haben oder ob wir so brav aufgewachsen sind, wie so manche Leute, ich sage das nicht gerne, wie es mir so gegangen ist. Das spielt bei Jesus überhaupt keine Rolle. Es ist ihm völlig egal. Darauf achtet er nicht. Sondern er achtet darauf, dass wir als Menschen zu ihm kommen. Dass wir als Menschen eben nicht versuchen, unseren Weg alleine zu gehen, sondern dass wir zu ihm kommen. Und dieser Punkt ist für mich dieser erste ganz, 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 ganz wichtige Schritt, wenn wir uns mit diesem Vers, mit dieser Aussage auseinandersetzen. Es gibt so viele Leute, die sagen, Jesus hat alles für uns getan. Es ist alles gut und es ist alles in Ordnung und er macht das schon. Mir hat mal jemand gesagt, ich gehe ab und zu mal in die Kirche und für den Rest ist der Pfarrer zuständig. Diese Denkweise ist weiter verbreitet, als ihr glaubt. Die ist ganz, ganz weit verbreitet. Ich bezahle regelmäßig meine Kirchensteuern oder ich gehe sogar ab und zu mal hin oder tue vielleicht sogar noch was, dann ist doch alles gut. Und manche Leute, irgendwie erschreckt mich das ganz ehrlich, gerade in den letzten Jahren kommt eine Bewegung, die es eigentlich schon lange, lange gibt und von der ich gedacht hatte, dass sie mittlerweile verschwunden wäre, schon fast, die kommt wieder ganz neu hoch, dass Leute sagen, ja, Gottes Liebe ist so unendlich groß, dass egal, wie ein Mensch hier auf dieser Erde gelebt hat, irgendwie wird Gott das schon schaffen, dass am Ende doch alles wieder gut wird. Irgendwie wird Gott das schaffen, auch nach dem Tod für die Menschen, die das hier auf der Erde nicht geschafft haben, immer noch die Tür zu öffnen. Gottes Liebe ist unendlich. Ja, Gottes Liebe ist unendlich. Und deswegen nimmt er uns ernst. Liebe stülpt dem anderen nie etwas über. Liebe zwingt niemanden, egal zu was. Nicht einmal dazu, ewig mit Gott zu leben. Und auch das sollte uns bewusst sein. Wie gesagt, ich beobachte leider die letzten Jahre ein Zunehmen von diesen Gedanken, die wieder immer neu und immer stärker wiederkommen. Gott macht das schon. Er ist so groß, er kriegt das schon hin. Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich definitiv nicht abweisen. Und wenn wir den Vers ganz nehmen oder diese Aussage ganz nehmen, fängt Jesus ja sogar noch einen Schritt weiter vorne an, indem er sagt, alle, die der Vater mir gibt, die werden zu mir kommen und wer so zu mir kommt, den weise ich nicht ab. Das heißt, hier geht sogar das Ganze von Gott aus. Von dem Gott, der uns liebt, von dem Gott, der uns will, von dem Gott, der uns zieht. Und Jesus ist bewusst, ist sich dessen bewusst. Nicht jeder Mensch wird suchen. Nicht jeder Mensch wird auf ihn zugehen. Nicht jeder Mensch wird bei ihm anklopfen. Aber der, der es tut, für den ist Jesus da. Den weist er nicht ab, egal was ist, egal was kommt. Jesus streckt uns seine Hand entgegen und sagt, ich habe dich lieb. Ich will mit dir in Ewigkeit leben. Ich will dir zur Seite stehen. Ich will dir helfen, in diesem Leben, was wir hier auf dieser Erde führen, nicht alleine zu sein, egal wie einsam du bist. Ich werde dir helfen und zur Seite stehen, ob du krank bist oder gesund. Ob du gerade derjenige bist, der Hilfe braucht oder derjenige bist, der Hilfe gibt. All das spielt keine Rolle für ihn. Aber wer zu ihm kommt, zu dem steht Jesus. Zu dem ist er da oder für den ist er da und hilft und trägt und führt und leitet. Jeden, der zu ihm kommt, wird angenommen von ihm. Jeden. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft. Eine Botschaft, die nicht nur für uns wichtig ist, sondern für alle um uns herum. Überlegt euch das mal. Manchmal machen wir uns Gedanken und überlegen, ja, was können wir tun, damit Menschen zum Glauben kommen? Was können wir tun? Welche Möglichkeiten haben wir, für diese Menschen da zu sein? Und sehen nicht, dass Gott längst alles vorbereitet hat. Und es für uns wirklich nur darum geht zu sehen, wo ist er gerade. Da, wo wir einen Menschen begegnen, können wir wissen, das ist ein Mensch, den Gott liebt. Egal, wer das ist. Es ist ein Mensch, den Gott liebt. Und wo wir mit diesem Menschen reden, ihm erzählen, was uns, unser Glaube bedeutet. Was Jesus für uns getan hat, wie er uns führt und trägt, wie Jesus für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist, um all das wegzunehmen, was uns von ihm getrennt hat, da haben wir etwas zu erzählen. Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht wegstoßen, aber nur den, der wirklich zu ihm kommt. Er nimmt uns ernst mit all dem, was wir sind und was wir haben. Und dann eine Sache, die für unsere heutige Zeit ganz, ganz wichtig ist und die wir nicht vergessen dürfen. Jesus lädt nicht in eine Kirche ein. Zu der Zeit, als Jesus auf dieser Erde unterwegs war, gab es keine Kirche. Es gab Jesus und er hat vom Reich Gottes geredet. Wir Menschen haben im Laufe der 2000 Jahre Kirchengeschichte eine Menge kaputt gemacht und getrennt und gespalten und an allen Ecken und Kanten verbogen, was wir nur eben konnten. Wir leben in einer Zeit, in der das Christentum sich nicht mehr an einem Punkt irgendwo festmachen lässt. Und trotzdem ist es wichtig, dass wir das nicht aus den Augen verlieren. Christ kann ich nur dann sein, wenn ich mit Christus lebe. Genauso wenig hat mal jemand gesagt, wenn ich in einer Garage geboren worden bin, bin ich noch lange kein Auto. Christ bin ich nicht dadurch, dass ich in einer christlichen Familie geboren bin, nicht dadurch, dass ich in irgendeine christliche Kirche gehe, sondern dass ich eine Beziehung habe zu dem lebendigen Christus, zu dem, der sein Leben für mich gegeben hat. Glaube heutzutage hat immer noch nichts mit einer Konfession oder einer Struktur zu tun. Glaube hängt mit dieser Beziehung zu Jesus ab. So wie Jesus das gesagt hat, diejenigen, die der Vater mir gibt, die werden zu mir kommen und ich werde sie nicht abweisen. Es ist wichtig, dass wir das niemals aus den Augen verlieren, bei all dem, was wir tun. Und trotzdem haben wir die Situation, dass Glaube immer auch in einen Leib hineinführt. Und die Art und Weise, wie wir unseren Glauben leben, können wir nicht ohne Gemeinde in irgendeiner Form. Es gibt unterschiedliche Gemeinden, sehr unterschiedliche Gemeinden. Und manchmal denke ich, weil wir Menschen so unterschiedlich sind, ist es auch ganz gut so. Auch wenn ich denke, dass es insgesamt immer noch falsch ist. Aber wir müssen leben miteinander, nicht gegeneinander. Wir müssen leben in einem Rahmen, wo wir uns wohlfühlen. Auch Familie ist für uns als Menschen wichtig. Dass es viele andere Familien gibt, die völlig anders sind als unsere eigene, ist Fakt, aber stört uns ja letztlich auch nicht. Nur zu erkennen, was es bedeutet, gemeinsam diesen Weg zu führen, sich als ein Leib zu verstehen, einmal in dem Rahmen, den wir leben, aber auch zu sehen, dieser eigentliche Leib Jesu ist viel, viel größer. Umfasst alle Menschen, die mit ihm leben, zu allen Zeiten. Menschen, die mit ihm leben, wohlgemerkt. Und das ist einfach dieser Punkt. Jesus lädt nicht in eine Kirche ein. Und trotzdem brauchen wir dieses Zuhause, diesen Ort der Geborgenheit, diesen Austausch, dieses Miteinanderleben, ein Aneinander reifen, sich gegenseitig korrigieren, aufbauen, trösten, was auch immer alles gerade nötig ist. Wir brauchen das. Und es ist gut, dass es das gibt. Und es ist wichtig für uns, dass wir das nicht aus den Augen verlieren. Jesus liebt uns. Und er sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Egal, ob er geimpft, getestet oder genesen ist. Egal, ob er gut genug ist. Auch das ist ja ein Maßstab, den wir in Gemeinden manchmal einsetzen. Egal, ob er so denkt, wie wir denken. In all den Bereichen, die wir uns im Laufe der Zeit als eigene Nische irgendwo festgelegt haben. Darum geht es nicht. Jesus liebt den Menschen, der zu ihm kommt. Und manchmal stellt er uns Menschen in die Gemeinde und in den Weg, die einfach nur schwierig sind. Und die so richtig gut sind, dass wir unsere Grenzen erkennen und sehen, Herr, wenn ich meine Liebe mit deiner vergleiche, da ist noch ein großer Unterschied. Bitte hilf mir dabei, dass meine wächst. Dass ich mehr von dir lerne. Mehr so werde, wie du bist. Damit ich jeden lieben kann, so wie du das tust. Das ist mein Wunsch für dieses Jahr, was wir neu begonnen haben. Für dieses Jahr, in dem vieles passieren wird, wovon wir jetzt überhaupt keine Ahnung haben. Und es ist gut so, dass wir es nicht wissen. Manches planen wir, auf manches freuen wir uns. Anderes wird passieren, ob wir es wollen oder nicht. Aber eines weiß ich. Da, wo wir zu Jesus gehen, egal was ist, ist er da. Und er wird uns nicht abweisen. Und ich wünsche mir, dass er neben dieser Person Jesus selbst auch eine Menge anderer Menschen an unserer Seite hat, zu denen wir ebenfalls gehen können, mit denen wir reden können, die uns helfen und uns weiterbringen auf unserem gemeinsamen Weg. Gott liebt durch und durch. Unvorstellbar, viel mehr als wir jemals können. Und ein klein wenig von dieser Liebe Gottes sehen wir da, wo wir miteinander das Abendmahl feiern. Weil es einfach zeigt, dass dieser Jesus, obwohl er selber nichts davon hatte, sondern nur Scherereien, für uns gestorben ist. Damit wir leben können. Liebe eben. Gott, Jesus, liebt. Und er ist da. Und er möchte uns weiterbringen. Er liebt uns von ganzem Herzen. Und er steht uns zur Seite, auch in diesem Jahr. Darauf können wir uns von ganzem Herzen verlassen. Amen. Lasst uns miteinander beten und wer kann, darf gerne dazu aufstehen. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du uns deine Liebe bewiesen hast, indem du deinen Sohn zu uns gesandt hast. Herr Jesus Christus, danke dafür, dass du diesen Weg gegangen bist für uns. Und ich bitte dich für uns, dass du uns hilfst, uns so zu verhalten, wie du es dir wünschst, dass wir zu dir kommen, mit all dem, was wir sind, was wir haben, was wichtig für uns ist, dass wir aber auch Menschen einladen zu dir, weil wir sehen, dass du auch für die anderen wichtig, wertvoll und gut bist. Ich bitte dich darum, dass du uns das in diesem Jahr wirklich in den verschiedensten Bereichen deutlich machst, uns führst und leitest, uns hilfst an deiner Hand, dem Ziel näher zu kommen. Danke dafür, dass du mit dabei bist. Und ich lobe und preise dich und deinen heiligen Namen. Amen. Amen. Amen.